Wir wollen wieder gemeinsam den Kolosserbrief aufschlagen, Paulus Brief an die Kolosser. Wir halten fest daran, es ist der Heilige Geist, der das Wort eingegeben hat. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zubereitet. Nun, das ist so wichtig. Es ist auch gar entscheidend, dass wir auf Gottes Wort, dass wir Gottes Wort gegenüber eine andere Haltung einnehmen als dem Menschenwort gegenüber. Was ich heute erklären werde über das Gotteswort, über das Wort Gottes, das prüft, und zwar prüft es anhand des Wortes Gottes. In der Apostelgeschichte schreibt der Lukas es so schön, dass die in Berea alles prüften, was Paulus gesagt hat. Paulus war ein Apostel Jesu Christi. Er war eingesetzt von Gott, um das Evangelium zu verkündigen. Aber die Juden dort prüften alles, was Paulus sagte, anhand des Wortes Gottes. Und Lukas schreibt, es ist eine edle Gesinnung. Ihr müsst prüfen, was ich sage, ob es übereinstimmt mit dem, was das Wort Gottes sagt. Aber der Respekt vor dem Worte Gottes, die Haltung gegenüber dem Wort, sollte eindeutig zeigen, dass wir es als Gottes Wort aufnehmen und nicht als Menschenwort, also das, was hier geschrieben steht. Und deswegen beschäftigen wir uns damit und deswegen lohnt es sich auch, zusammenzukommen und uns unter das Wort zu setzen. Das lohnt sich, morgens die Zeit oder mittags oder abends oder alle drei Zeiten zu nehmen, immer wieder das Wort zu lesen, wie er hier vorher gesagt hat im Kolosser 3, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Lasst es reichlich in euch wohnen, bedeutet, lebt darin, lebt damit, lernt es auswendig, denkt drüber nach, lasst es euer Denken bestimmen, das ist, was damit gemeint ist. Wir schlagen also auf Kolosser Kapitel 3 und ich möchte hier wieder ab Vers 18 lesen bis Kapitel 4, Vers 1. Kolosser Kapitel 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ich lese noch Vers 2 dazu. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wir werden noch einmal stille und bitten den Herrn um seine Gnade, dass wir das Wort auf einen guten Boden auf einen guten Herzensboden aufnehmen. Gelobt seist du, unser Vater, gepriesen deine Gnade, die du in unser Leben gebracht hast. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der erkannt hat, dass dein Wort Gottes Wort ist, das Wort des Christus, und der es so aufgenommen hat, der glaubt zum ewigen Leben. O, gepriesen seist du dafür. Wir bitten dich für die, die dich noch nicht kennen, die dein Wort hören, als hörten sie irgendein Buch, ein altes Buch, aber nicht als dein Wort. Herr, vergib ihnen, und bringe sie doch dahin, dass ihre Herzen, ihre Herzensaugen geöffnet werden, dass du geredet hast, dass du Gott bist und dich offenbart hast und welche Gnade darin liegt. Aber Herr, du weißt auch, dass bei uns als deinen Kindern oft die Nachlässigkeit einzieht, dass wir gleichgültig deinem Wort gegenüber werden, dass unsere Ohren träge werden, unserem Herzen es schwer fällt, über dein Wort nachzudenken. Darum bitten wir dich, gib uns eine neue, eine dir wohlgefällige Gesinnung. Erneuere uns durch dein Wort. Schaffe in uns das Wollen und das Vollbringen zu deinem Wohlgefallen. Wir haben gerade gesungen, dass wir nur durch deinen Geist belebt werden können, um dein Wort so aufzunehmen, wie wir es tun sollen. Du hast gesagt in deinem Wort, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in ein und dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Darum erfülle an uns diese Verheißung. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Komm durch deinen Heiligen Geist und gib, dass der Anblick deiner Herrlichkeit uns verändert in dein Bild. Wir bitten dich für die, die krank sind, die da niederliegen. Wir bitten dich für die, die in Nöten sind. Begegne du ihnen in deiner großen Gnade und ziehe auch ihre Herzen zu deinem Wort. Wir bitten dich für die, die über Internet zuhören, dass du auch ihre Herzen erquickst durch dein Wort und sie segnest um Christi Jesu willen. Amen. Ja, wenn wir uns diese Anweisungen anschauen und wir haben unseren Schwerpunkt das letzte Mal auf die Verse auf Frau und Mann gelegt, also Verse 18 und 19 und werden heute den Schwerpunkt auf 20 und 21 legen. Ich werde aber die anderen Verse mit hereinnehmen, weil auch hier, denke ich, Paulus es ausführlicher macht, um gleiche Prinzipien nochmal zu betonen, die er vorher kurz auch angesprochen hat oder auch meint, was es offensichtlich ist, dass er es meint. Bevor wir das aber tun, wollen wir wiederum einen Schritt zurückgehen und unsere Blickrichtung auf das Ganze richten. Weil es hilft uns, wenn wir merken, dass oder immer wieder uns bewusst sind, dass diese Verse in einem Kontext stehen. Sie stehen nicht einfach so. Weil wenn wir einfach nur diese Anweisungen so nehmen, wie sie jetzt auf uns treffen würden, wenn wir direkt hereingehen würden in den Vers 20, dann würden wir eigentlich sehr schnell geneigt sein, einfach gesetzlich aus dem Kontext oder aus der Gemütsverfassung, in der wir gerade sind, das Wort aufzunehmen und dann werten wir es komplett falsch. Das heißt, wir bewerten es auf eine vielleicht weltliche, vielleicht irdische, vielleicht selbstsüchtige Gesinnung. Das heißt, wir sehen es nicht im Gesamtkontext der Bibel. Wir sehen es nicht in dem Lichte des Wortes Gottes. Und damals, wissen wir, lasen die Ältesten den Brief von Paulus vor. Es war der Gottesdienst, wenn der Gottesdienst kam, dann sagte einer, wir haben einen Brief von Paulus bekommen und den wollen wir heute lesen. Und dann wurde von Anfang bis Ende der Brief gelesen. Und natürlich haben sie den mehrmals gelesen und sie haben auch die Briefe von den anderen Gemeinden gelesen. Die Briefe wurden ausgetauscht und man weiß, dass sie die Briefe ausgetauscht haben und gesammelt haben. Und sie hatten ein gewisses Verständnis davon, welche Briefe klar erkannt worden sind, als von Gott eingegeben, autorisiert von Gott. Und so gingen sie damit um. Sie wussten, was dort geschrieben ist, was dort geschrieben ist. Im Kolosserbrief sehen wir, dass Paulus, am Ende sehen wir, dass Paulus sie ermahnt, den Brief an die Philipper zu lesen. Die Philipper sollen den Brief der Kolosser lesen und so weiter. So konnten sie alle von den Briefen profitieren, wie wir heute, wenn wir den Brief an die Kolosser lesen, also einer Gemeinde damals in der heutigen Türkei, die wir gar nicht kennen, die 2000 Jahre vor uns existierte. Und wir können uns die Frage stellen, was hat dieser Brief mit uns zu tun? Genau das ist es, das ist der Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Es ist Gottes Wort und dieses Wort Gottes ist zeitlos. Zeitlos. Natürlich heißt das nicht, dass wir nicht die Fragen stellen müssen und dürfen, in welchem Kontext die Kolosser damals das Wort aufnehmen mussten. Aber es bedeutet immer, dass wir verstehen, was Gott uns sagen möchte. Und Gott ist so viel klüger als unsere Zeit und so viel weiser als auch alle Ratschläge unserer Psychologen und Erzieher und was immer bei uns an Pädagogik gelehrt wird. Wir schauen hier auf das, was Gott sagt. Und wenn es hier, und deswegen schauen wir nochmal auf die ersten drei Verse heute, die ersten drei Verse. Das letzte Mal habe ich die kurz angesprochen und dann die nächsten Anweisungen einfach mal mit hineingenommen in die Ehe, um zu sehen, wie entscheidend diese Anwendung für die Ehe ist. Auch das wollen wir sporadisch tun, aber erst nochmal ganz kurz auf die ersten drei Verse, denn darum geht es ja eigentlich in den Anweisungen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Warum sind diese Worte so entscheidend? Weil sie einem dem ganzen Leben ein Urteil Gottes geben, also weil sie uns das Urteil Gottes geben darüber, worauf es ankommt. Der Mensch ohne Gott ist irdisch gesinnt. Das ist einfach das Urteil. Er sucht die Erfüllung und die Befriedigung in diesem Leben. Er denkt, das höchste Ziel des Lebens ist, höchstmöglich zu tun, was er will. Und er denkt, darin liegt das Glück, dass niemand ihn hindern kann, das zu tun, was er will. Und er merkt nicht, dass er genau mit dieser Religion sich selbst zugrunde richtet. Wenn Gott in das Leben eines Menschen hineinkommt, das heißt, wenn Gott sich offenbart, dann merkt der Mensch etwas sehr Entscheidendes. Nämlich er merkt, dass er vor diesem Gott nicht stehen kann, was aber das Allerwichtigste ist. Das Allerwichtigste ist, dass er, wenn er stirbt oder wenn der Herr wiederkommt, vor diesem Gott bestehen kann. Dass das Urteil Gottes dann über seinem Leben steht, wohl dir, du guter und getreuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Er merkt dann auch die Sinnlosigkeit dieses Lebens und die Erfüllung in diesem Leben zu suchen. Paulus spricht hier zu Gottes Kindern. Und weil er zu Gottes Kindern spricht, spricht er von denen, die wissen, die sich abgewandt haben von dem alten Leben, die darüber Buße getan haben, die gesagt haben, es war töricht und sündig, für mich selbst zu leben, für diese Welt zu leben, gefangen zu sein im Suchen nach der Befriedigung in dieser Zeit. Und Gott habe ich ausgeklammert, ich habe ihn gar nicht gesehen. Selbst der religiös war, weiß in dem Moment, dass seine Religion mit Gott nichts zu tun hatte. Es war vielleicht ein Konzept, aber es war nicht das Leben für Gott. Und schaut, Paulus spricht hier zu Gläubigen und sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, das beinhaltet, sie haben verstanden, warum sie versöhnt werden müssen mit Gott. Sie haben verstanden, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, um ihre Übertretungen zu bestrafen, um an ihm Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt, dass der Jesus stellvertretend für die Menschen kam, um für die Menschen zu leben, wie es Gott von den Menschen fordert. Und was sehen wir? Was steht über dem ganzen Leben Jesu? Ich möchte ihm wohlgefallen, was ich den Vater tun sehe. Das tue ich auch. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hier ist das erfüllteste, herrlichste Leben, was möglich ist auf dieser Erde. vollkommen in Christus Jesus. Und dieser, der dieses Leben Gott als Opfer darbrachte, wurde dann für die Sünde hingerichtet unter dem Zorn Gottes und offenbart so durch seinen Tod am Kreuz, wie ernst Gott Sünde nimmt, wie hart er Schuld strafen wird, was es bedeutet, vor Gott bestehen zu müssen mit seinem Leben. Durch den Glauben an ihn kommen wir als Übertreter, als solche, die erkannt haben, dass wir weit entfernt sind, das zu haben, was Gott fordert. Und setzen unsere Hoffnung ganz auf Christus und auf sein Werk und empfangen durch den Glauben an ihn Vergebung der Schuld, Versöhnung mit Gott. Und Gott tut noch mehr. Er gibt seinen Kindern seinen Geist. Und durch diesen Geist werden sie so mit Christus vereinigt, dass ihr ganzes Leben bestimmt ist von dieser Tatsache, von einer Tatsache, die wir so nicht merken können, die aber eine Realität wird im Leben des Gläubigen, nämlich die Einheit mit Christus. Der Gläubige schaut 2000 Jahre zurück, wie Abraham 2000 Jahre nach vorne schaute und sieht an Christus am Kreuz sich selbst. Er sagt, als Christus starb, da starb ich. Warum? Weil meine Sünde wurde da bestraft, und zwar gerecht. Und nachdem meine Sünde bestraft worden ist und mein ganzes Leben für mich selbst, bin ich mit Christus begraben worden. Jetzt gilt nicht mehr mein Leben, was ich will. Für mein Leben bin ich tot. Und ich bin auferstanden mit Christus. Ich bin auferstanden mit Christus. Nun lebe ich in ihm. Aber auferstanden mit Christus bedeutet nicht nur, ist noch nicht mal alles, was Gott an uns getan hat, sondern er sagt hier sogar, wir sind mit Christus schon in den Himmel gefahren. Die Vereinigung mit Christus bedeutet, wir sind so eins mit ihm, dass Christus schon im Himmel ist zwar, aber wir als Glieder so an ihm hängen, dass es absolut sicher ist, dass wir dort in die Herrlichkeit eingehen, weil er seinen Leib zu sich holen wird. Das ist die Gemeinde, das sind die Gläubigen. Und jetzt sagt er, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Er betont es, weil es so wichtig ist, betont er auch nochmal die Gegenseite. Er sagt, trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist. Christen definieren sich oft, dass sie sagen, okay, ich habe eine himmlische Hoffnung, ich habe eine ewige Hoffnung. Paulus will sagen, ja, hast du die? Dann lebe für sie. Dann gib, dass dein ganzes Leben ein Trachten hat, eine Richtung hat, ein Streben hat nach dem, was ewig ist. Und das bedeutet aber, du wendest dich ab. Und das, was für den Gottlosen Alltag ist, normal ist, nur so ist, das ist für den Gerechten eine Versuchung, für den Erlösten eine Versuchung. Er ist geneigt zu verlieren, was das Entscheidendste im Leben ist, nämlich eine himmlische Gesinnung. Er ist geneigt, von den Dingen dieser Erde so angezogen zu werden, dass er vergisst, was sein Ziel ist und abgelenkt ist von dem, was ihn ruiniert, wie Lot. Der quälte sein gerechtes Leben. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, quäl ich meine gerechte Seele mit dem, was ich Tag für Tag sehe und höre? Das heißt, dass diese Dinge dein Herz gefangen genommen haben und dich binden, dass dein Streben nicht mehr für Gott ist, nach Gott ist, zu leben für ihn, davon bestimmt ist, für ihn zu leben, sondern dass du genau wie die Gottlosen die Erfüllung in diesem Leben suchst. Und darum geht es hier in dieser Botschaft. Ich hörte vor kurzem eine Predigt von Zak Punim, einem Inder, und er sagte, 95% der Christen sind irdisch gesinnt. 95%. Eigentlich hat er die Konsequenz gar nicht gezogen. Denn wie er das erklärt, müsste man dann sagen, 95% von denen, die sich Christen nennen, sind keine Christen. Sind keine Christen. Weil sie diesseitsorientiert leben. Und ich meine nicht, sie sind versucht, diesseitsorientiert zu leben, sondern das ist, wovon ihr Leben bestimmt ist. Das, was er sagt. Ich hatte dann eine Predigt kurz darauf von Jonathan Edwards, der das gleiche Thema hatte. Und er machte die Unterscheidung sehr klar. Er sagt, wenn du irdisch gesinnt bist, bist du irdisch. Dann hast du kein neues Herz. Dann hat Gott sich in deinem Leben nicht offenbart. Dann kehre um. Dann kehre um. Schaut, das nimmt aber uns als Gotteskinder nicht, bringt uns nicht in einen immunen Zustand, als ob das nicht für uns eine große Versuchung wäre. Und deswegen brauchen wir diese Ermahnung, auch als Gotteskinder, dass wir die irdische Gesinnung ablegen, bekämpfen. Das heißt, wir kämpfen um unser Herz, geistlich zu denken und geistlich orientiert zu sein, geistlich gesinnt zu sein. In diesem Kontext bedeutet es ganz einfach, wenn es also um Christus geht, der zur Rechten Gottes sitzt, dann bedeutet es, ich bin bestrebt, alle Beziehungen dieses Alltags und dieses Lebens zu definieren, von dem her zu definieren, ob es dem gefällt, der dort zur Rechten Gottes sitzt. Und mein ganzes Leben sagt, Wert hat nicht, was ich jetzt als Wert empfinde, was mir jetzt sozusagen etwas bringt oder nutzt, sondern ich weiß eins, entscheidend ist, dass wenn ich offenbar werde in Herrlichkeit, es herrlich ist vor dem Lamm, vor dem Sohn. Hier mag ich verachtet sein, hier mag man mich verachten für das, was ich tue. Dort aber werde ich jubeln, frohlocken mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und schaut, in diesem Kontext spricht Paulus direkt die Kinder an. So Kinder, jetzt seid ihr dran. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Er fügt dann weiter hinzu, in allem. Denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Im Epheserbrief hat er es etwas anders formuliert oder eine etwas andere Betonung gegeben, aber im Grunde genommen genau das Gleiche. Und er fügt dann aber noch einen Grund hinzu, warum sie gehorsam sein sollen, ihr Kinder. Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist recht. Und jetzt bringt er das Gebot, das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Er fordert also hier die Kinder auf, nach dem zu leben, was Gott als seinen Willen geoffenbart hat. Das ist völlig konträr zu dem, was uns heute gesagt wird, aber das ist, was Gott in seinem Wort auch den Kindern zu sagen hat. Er sagt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Warum ist es dem Herrn wohlgefällig? Nun, der Herr hat es in seinem Wort auf ewig festgeschrieben. Er hat es auf steinerne Tafeln geschrieben und hat gesagt, das ist mein Wille für euch. Das ist mein Wille für euch. Und Gott hat eine Hilfe gegeben für euch, Kinder. Er hat gesagt, es gibt eine Verheißung. Was ist die Verheißung? Was sagt er, warum sollt ihr gehorchen? Wir haben zwei Dinge. Erstens, weil es Gott gefällt. Und das Zweite, es wird euch gut gehen. Was sagt der Ungehorsam in mir? Ich muss bekommen, was ich will. Und wenn ich meinen Dickkopf durchgesetzt habe, denke ich, ich habe es geschafft. Ich kann meinen Dickkopf durchsetzen durch Rebellion, aber ich kann auch täuschen, ich kann lügen, ich kann hintenrum, hinter dem Rücken der Eltern etwas tun, was Gott nicht gefällt. Aber immer suche ich einen Weg, um das zu kriegen, was ich will. Und das ist die Neigung. Aber schaut, was ich damit mache, ich verwerfe das Leben, das Gott gefällt. Und Gott sagt, worauf kommt es an, dass du Gott gefällst? Also er spricht die Kinder hier an, auch ihren Gehorsam als ein Ausdruck des Lebens, das Gehorsam, das bestimmt in ihrem Leben ist, sodass es nicht den Eltern in erster Linie, nicht mal den Eltern in erster Linie gefällt, sondern Gott gefällt. Und er gibt diese Verheißung und sagt, damit es dir gut geht, weil das ist das, was Gott verheißen hat zu segnen. Das ist das, was Gott verheißen hat zu segnen. Das heißt, dies sind die Dinge, die Gott in eurem Leben als Kinder sucht und was Gott segnen wird. Und dieser Segen hier für Kinder ist deswegen nochmal besonders, weil Paulus hier zeigt, dass diese Verheißung selbst bei uns Heiden noch gilt, dass Gott uns auf der Erde segnen wird und es wird noch wohlgefällig sein vor ihm. Ist also Gottes Mittel. Und ich dachte hier an einen Vers, der sehr entscheidend ist, und dann gehen wir auch rüber zu den Eltern, oder an einen Text, der sehr entscheidend ist, nämlich den aus dem Hebräerbrief Kapitel 12. Hier werden wir merken, dass dieser Text eigentlich zu gläubigen Christen redet, die manche Schwierigkeiten hatten. Aber hier geht es auch um Kinder und den Vater. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Hier lernen auch Kinder schon das erste Wichtige, warum es darum geht, zu gehorchen. Wir leben in einer Welt der Sünde. Sünde ist in unser Herz gekommen. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Kind an, von Jugend auf. Und darum hat Gott uns ein Gebot gegeben, um uns vor Sünde zu bewahren, uns von der Sünde zu erretten auf der einen Seite, aber gleichzeitig, um uns zu zeigen, dass wir schon als Kinder verstehen, wie dringend wir einen Erlöser brauchen. Wie wichtig es für Kinder zu wissen, zu lernen, dass sie schon als Kinder ein Herz der Rebellion haben und merken, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Vergebung. Ich brauche ein neues Herz. Das heißt, die Unterordnung unter den Eltern ist Gottes Mittel, um uns zu Christus zu führen. Aber genau das lernen wir hier als Erwachsene. Das ist der Text hier. Er sagt, ihr Erwachsenen, Gläubigen, lernt doch das zu verstehen, dass Gott uns als Söhne anspricht und dass wir die Erziehung brauchen, die unsere Kinder brauchen. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, also die Erziehung Gottes erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Also, wer keine Erziehung Gottes erfährt, der ist gar kein Kind. Und Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen, behandeln sie gar nicht als Kinder. Die Liebe also treibt sie zu erziehen. Aber das Kind wird aufgefordert, Erziehung anzunehmen, genau wie wir als erwachsene Kinder des Vaters, aufgefordert werden, die Erziehung Gottes anzunehmen. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen, sollten wir uns da nicht vielmehr von dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Im Römischen Reich gab es die Rechte des Vaters. Und die Rechte des Vaters waren völlig konträr zu unserer Zeit, aber auch konträr zu dem, wie es hier in der Bibel steht. Absolut. Der Vater entschied über Leben und Tod schon bei der Geburt des Kindes. Wenn das Kind geboren war und er kam rein und er ging weg ohne ein Wort, dann hieß es, das Kind wird getötet. Ich brauche es nicht. Oder wir brauchen es nicht. Das Kind hatte absolut keine Rechte. Der Vater konnte es behandeln wie den Sklaven. Er konnte es verkaufen als Sklave. Er konnte es auf den Markt geben und so weiter. Er konnte es töten lassen. Das waren die Rechte des Vaters in der römischen Zeit. Wir sehen, die Worte von Paulus hier sind völlig konträr zu den Rechten der damaligen Zeit im Römischen Reich. Aber ein liebevoller Vater interessierte sich für die Erziehung seines Kindes. Aber das Kind wird aufgefordert, das anzuerkennen, die Erziehung anzuerkennen, denn das gehorsamste Kind nach außen kann ein bitteres Herz haben. Ein zorniges Herz, ein selbstsüchtiges Herz. Ja, weil es die Strafe fürchtet. Aber hier sehen wir etwas ganz Bestimmtes, liebe Kinder, eure Eltern sind Sünder, auch Sünder. Das heißt, eure Eltern können falsche Entscheidungen treffen bezüglich der Erziehung. Und trotzdem sagt der Herr, du aber achte darauf, dass du gehorchst, um Gott zu gefallen. Das ändert alles, um Gott zu gefallen. Und dann geht er weiter und sagt, jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Gott ist immer gerecht. Die Männer, die Väter, sagt er, wie es ihnen richtig erschien, ist ein Begriff, der sagen will, sie waren begrenzt in ihrem Urteil. Und warum sollen Kinder nicht entscheiden, was vernünftig ist und was nicht? Nun stellt euch vor, ein Kind sagt, ich verstehe das nicht, darum verwerfe ich das. Jetzt sagt das ein zweijähriges Kind, ich verstehe das nicht, also brauche ich nicht zu gehorchen. Aber wir als Erwachsene sind oft genauso Gott gegenüber. Wenn wir sagen, ich verstehe nicht, warum Gott das will, na dann, muss ich dann überhaupt gehorchen? Und jugendliche Kinder, gerade im Teenageralter oder in der Zeit der Auflehnung, also wenn sie selbstständig werden, sagen, ich verstehe das nicht, also tue ich es nicht. Nein, Gott sagt uns, verlasse nicht die Grenze, die deine Väter gesetzt haben. Erst wenn du verstehst, dass deine Eltern etwas Falsches von dir wollen, das was Sünde ist, dann musst du es verwerfen. Aber nicht nur, weil du nicht verstehst, nicht gehorchen. Das ändert sich nicht mit 20, das ändert sich nicht mit 30, das ändert sich auch nicht mit 40. Das ist ein Prinzip, das wir als Gemeinde haben. Wenn wir Dinge haben, Ordnungen von unseren Vorvätern übernommen haben, dann sagen wir nicht, ach, wir sehen nicht, warum sie das gemacht haben, also brauchen wir es nicht. Nein, wir müssen verstehen, ob sie sich geirrt haben oder nicht, ob es biblisch ist oder nicht. Ich ändere nicht einfach die Grenze zu meinem Nachbarn, weil ich nicht den Sinn erkenne, dass die Grenze da ist. Erst wenn ich beweisen kann, dass die Grenze falsch gesetzt worden ist, muss ich sie ändern. Das bedeutet es, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das hat Gott gegeben, um unser Herz in Unterordnung zu ihm zu bringen und seine Erziehung anzunehmen. Und schaut, jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude. Kinder meinen es nicht, es ist nichts Gutes, wenn sie korrigiert werden, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Aber danach gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Auch Kinder lernen oft erst mit der Zeit, wie hilfreich es war, dass ihnen das beigebracht wurde. Es ist so schön, wenn man dann ältere Kinder hat, die dann sagten, gut, dass damals Papa das verboten hat. Ich wusste das nicht. Ich habe das damals gar nicht eingesehen. Jetzt weiß ich, warum es so gut war. Das ist der Weg. Wäre aber die Rebellion der Bestandteil des Herzens geblieben, der bestimmende Bestandteil des Herzens, würde das Kind nach, selbst wo es 30 oder 40 ist, immer noch hadern mit irgendeiner Torheit der Eltern, weil es nicht gelernt hat, dass es nicht selbst der Maßstab ist, sondern dass es um Gottes Ehre geht. Aber schaut, was er hier jetzt macht, ist etwas, was uns hilft, auch den nächsten Teil zu verstehen. Denn er sagt jetzt Vers 12, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Er spricht jetzt die Gläubigen an und sagt, ihr aber, ihr seid die Kinder vor dem Vater im Himmel, der immer tadellos ist. Und vielleicht noch ein Beispiel für euch Kinder, bevor wir weitergehen. Wer war am besten, Kinder, wer war wer hat als Kind am allerbesten gehorcht? Was war das gehorsamste Kind überhaupt auf der Erde? Sag's laut. Jesus, ja, Jesus. Und Jesus war ohne Sünde. Und seine Eltern? Mit Sünde. Und trotzdem steht es, er gehorchte ihnen. Ohne Sünde gehorchte denen, die Sünder waren. Und genau hier haben wir das beste Beispiel, was Gott den Kindern gibt, in Jesus. Aber jetzt haben wir einen tadellosen Vater, einen vollkommenen Vater, der seine Kinder erzieht, nämlich die Gotteskinder. Und die Gotteskinder haben Schwierigkeiten, die Erziehung anzunehmen. Sie wollen nicht lernen. Das heißt, sie sind widerspenstig. Und schaut, was da eine große Gefahr ist. Die lesen wir ab Vers 12. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Das sind Kinder, die nicht lernen wollen. Und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Er fordert also die Gotteskinder auf, etwas nachzujagen. Ich habe diese Woche noch in Sprüche gelesen, die nachlässige Hand erjagt kein Wild. Also welcher Jäger ist immer erfolglos? Der Nachlässige, wie? Richtig, der träge ist. Oder in der Jagd ganz träge ist. Der geht los und dann am Ende, ach, ist zu anstrengend, kommt er wieder zurück. Hat er nichts erreicht. Wonach sollen wir nachjagen? Der Heiligung. Der Heiligung, mit Nachlässigkeit, ja, kann ich mitnehmen, wenn es passt. Oder als bestimmendes Ziel meines Lebens, Heiligung, nach Heiligung zu streben. Das heißt, danach zu streben, verändert zu werden in Gottes Ebenbild. Und jetzt kommt eine große Gefahr da hinein und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Hier gibt es eine Gefahr. Wenn ich meine Lektion, das ist Hebräer Kapitel 12, ab Vers 12 habe ich weitergelesen. Und hier gibt es, also wir merken, also hier in der Erziehung des Herrn gibt es eine große Gefahr für das Kind Gottes, nämlich dass es mit Bitterkeit auf Gottes Handeln antwortet. Und hier steht, was Bitterkeit macht. Schaut, was Bitterkeit macht. Bitterkeit macht den Hahn zu für die Gnade Gottes, erstens. Deswegen an der Gnade Gottes Mangel leidet. Das heißt, Gnade strömt nicht in mein Leben. Aber Bitterkeit macht noch mehr. Es richtet Unheil an. Und drittens, Gnade ist sehr ansteckend, weil Bitterkeit ist sehr ansteckend, denn viele werden dadurch befleckt. Bitterkeit macht also nicht, ist nicht nur für den gefährlich, der gerade mit Bitterkeit antwortet, sondern Bitterkeit verseucht die ganze Familie, die Gemeinde, die Geschwister in der Familie. Und wisst ihr, was Bitterkeit noch macht? Das lesen wir dann von Esau, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der an der Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Bitterkeit macht uns gottlos und zu Ehebrechern. Bitterkeit und sexuelle Sünden kommen immer ganz schnell zusammen. Lässt du Bitterkeit in deinem Herzen zu, bist du ganz schnell bei Unreinheiten. Bei Ehebruch, bei Lust, in deinen Gedanken. Du suchst Befriedigung und Spaß und all diese Dinge. Weil Bitterkeit, das heißt nicht lernen wollen, dein Leben bestimmt hat. Nun, wir merken, das ist wichtig für uns alle, aber schaut, was jetzt der Kolosserbrief sagt. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Und im Epheserbrief hat das ausführlicher gesagt, Epheser Kapitel 6, Vers 4, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Hier wird der Vater, obwohl er das römische Gesetz kannte, des Pater Potestas, was für Rechte die Väter hatten, sagt Paulus, nee Väter, ihr habt ganz andere Rechte. Ihr habt ganz andere Pflichten. Ihr habt sogar dafür zu sorgen, ihr könnt zwar eure Macht, mit eurer Macht alles rechtfertigen, aber ihr habt dafür zu sorgen, Sorge zu tragen, dass eure Kinder nicht mutlos, nicht bitter werden. Weil Bitterkeit nicht nur ihr Leben zerstört, sondern ein Gift wird, das die ganze Beziehung der Familie zerstört. Ein bitteres Kind vergiftet drei Geschwister, Dinge negativ anzunehmen, die gut gemeint sind. Und ich habe mir, oder sag mal zuerst, der MacArthur hatte von einer Studie gesprochen in der Harvard-Universität. Da hatten sie 6-jährige Kinder genommen und analysiert, um zu überlegen, können sie voraussagen, welche Kinder kriminell werden, also mit dem Staat in Konflikt kommen. Und das Ergebnis dieser Studie war, es gibt 4 Dinge, die eine Familie haben muss, dann werden Kinder so gut wie nie mit dem Staat in Konflikt kommen. Und das Interessante ist, das erste war die Autorität des Vaters, die Präsenz der Mutter, ein liebevoller Umgang zwischen Vater und Mutter und gemeinsame Zeit in der Familie. Waren die 4 Dinge, die über 90% Wahrscheinlichkeit sicherstellen, dass das Kind nicht kriminell wird. Aber wir müssen uns die Frage stellen, was sind aber hier die Anweisungen für den Vater? Ich mache eine kurze Einschränkung. Wenn hier steht Väter, dann haben wir gerade im Hebräerbrief gelesen, dass das Wort Väter sich sogar auf die Eltern bezieht. Also, dass dieses Wort auch gebraucht wird für die Eltern. Aber ich bin überzeugt, dass er hier Väter in erster Linie meint, weil der Vers vorher sagt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Und da steht nicht Vätern. Sonst würde ja ist klar sein, dass er Väter meint. Nein, hier ändert Paulus das Wort und nennt die Väter, auch wenn das Wort für beide Teile benutzt wird. Und es gilt auch beiden, das ist offensichtlich. Aber er gibt hier ihnen noch einmal eine ganz klare Anweisung. Wenn er also sagt, dass es eher um die Väter geht, dann habe ich mir die Frage gestellt, was sind die Dinge, die ein Kind oder welches sind die Dinge, vor der wir uns hüten müssen, um dem Kind zu helfen, nicht bitter zu reagieren? Wir haben gesehen, selbst bei dem Vater im Himmel, der vollkommen ist, sind wir geneigt, bitter zu reagieren. Aber hier ist die Anweisung an die Eltern, die Anweisung an die Väter, in besonderer Weise darüber zu wachen und Sorge zu tragen. Und damit kann der Vater sich nicht entschuldigen, sondern er muss da wachsam sein. Was hat der Herr gemeint? Er will ja, dass ich ihm wohlgefällig bin in diesen Dingen. Ich habe 5 Dinge rausgesucht, die ich denke, die wichtig sind. Und ich glaube mir, das ist nicht umfassend. Erstens, zweitens, hört es nicht als jemand, der sagt, ich habe es getan. Denn meine Familie kann euch erzählen, wie oft ich darin versagt habe. Darum geht es hier nicht. Es geht aber darum, dass wir uns dem stellen und anhand des Wortes Gottes stellen, auch dann, wenn wir bekennen müssen, dass wir oft darin versagt haben, um auch hier wieder neu ausgerichtet zu werden vor Gottes Wort. Ich muss es kurz machen. Das Erste, was hier steht, ist, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Dieses Wort reizen Das wird in der Bibel, ist verwandt mit einem Wort, wo man den Streit sucht. Ne, dieses im Streite sein. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren immer wieder im Streit mit Jesus. Hat Jesus irgendetwas Falsches getan? Nein, ihr eigenes Herz, ihr Neid, ihr Zorn, ihr Widerwillen führte sie darin, dass sie immer wieder den Konflikt suchten. Und da haben wir schon eines der wesentlichen Dinge, was hier die Väter bedenken sollten, nämlich, dass sie nicht solche sind, die Konflikte suchen. Wir können ganz schnell zu hohe Erwartungen haben, ist der erste Punkt, zu hohe Erwartungen. Wir erwarten von den Kindern, dass sie Dinge mit 5 tun, die sie erst mit 10 tun. Wir erwarten von ihnen, dass sie mehr leisten als das, was sie leisten. Wir nehmen das Kind nicht an als das, was es ist und helfen ihm, da weiterzugehen, sondern wir sind immer einen Schritt voraus und die Folge ist Nörgeln. Wir werden selbst unzufrieden. Das heißt, wir streiten immer mit dem, was wir von den Kindern erwarten. Und viele Eltern haben sehr hohe Erwartungen von ihren Kindern. Sie meinen, ihr Kind muss studieren. Ihr Kind muss diese Ausbildung machen. Und Eltern zwingen, manipulieren Kinder dahin, nur weil sie ihre Ehre so ans Kind geknüpft haben, dass wenn das Kind nicht das erfüllt, was sie erwarten, sie meinen, das Recht zu haben, Druck zu machen und so weiter. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht Gott wohlgefällig. Ein Vater kam mal zu einem anderen Vater und beide hatten hochbegabte Kinder und dann wollte er mit ihm über die Hochbegabung der Kinder reden und der andere Vater sagte, du hör mal zu, ich will darüber nicht reden. Das Schlimmste für ein hochbegabtes Kind ist, wenn es sich darauf was einbildet. Gott gibt Gaben, Gott gibt unterschiedliche Gaben. Und es gibt Kinder, die sind nicht so begabt wie andere. Es gibt Kinder, die sind hochintelligent und es gibt Kinder, die sind geschickt und es gibt Kinder, die sind benachteiligt, wenn wir das nach diesem Leben betrachten. Erwarte nicht mehr von dem Kind, als Gott ihm gegeben hat. Bau drauf auf. Lass es das Beste daraus machen zur Ehre des Herrn. Der gleiche Vater sagte dann zu seinem Sohn, du musst immer der Beste sein. Merken wir, was er von ihm erwartet. Du musst immer der Beste sein. Es ist nicht Gott wohlgefällig. Es geht darum, dass das Kind Gott ehrt und der Vater ihn unterstützt. Und der Kontext ist so hilfreich, weil er sagt hier, dass wir Leute sein sollen, die singen mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Dankbarkeit ist das beste Mittel gegen diese zu hohen Erwartungen. Das zweite größte Anreiz für Eltern, für Kinder, mit Zorn zu antworten ist, was natürlich als Folge der Zorn der Eltern. Eltern, die gelernt haben, mit Zorn und Wut und Bosheit und Lästerung und hässlichen Redensarten das Kind zu bestrafen, wenn es nicht dementsprechend sich verhalten hat, sind die Eltern, die dem Kind beibringen, dass diese Art des Umgangs mit Widerwärtigkeiten eine angemessene Antwort ist. Du lehrst dein Kind Bitterkeit, wenn du Bitterkeit in deinem eigenen Herzen duldest. Du denkst, das bleibt ja nur bei mir, es sind ja meine Gedanken. Nein, das Kind wird dich ganz schnell durchschauen und wird sehr schnell merken, ob du in deinem Herzen bitter bist. Und diese Bitterkeit, denken wir dran, was die Bibel sagt, steckt an. Sie steckt an. Bitterkeit kann immer nur in meinem Herzen regieren, wenn ich anfange, irdisch gesinnt zu sein. Eine himmlische Gesinnung lässt Bitterkeit nicht wachsen. Also das Vorbild der Eltern, die Anwendung, dass diese Art des Umgangs, diese Art auch Dinge zu korrigieren, nicht Gottes Art ist, sondern im Gegenteil eine sündige Art, die sich auf die Kinder überträgt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Kinder, der Zorn ist ja so betrügerisch, er zeigt uns dann, dass das Kind reagiert. Das heißt, das Kind fürchtet sich vor dem Zorn, unterwirft sich dem Zorn des Vaters. Wie lange? Bis zu dem Tag, wo der Zorn des Kindes stärker ist als der des Vaters. Aber dann ist die Übertragung schon festgelegt. Der gleiche Zorn bestimmt dann weiter das Leben des Kindes und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Gott wohlgefällig macht nicht die Eltern zur Instanz, der Zorn macht es aber, macht immer die Eltern, den Vater zur Instanz, statt die Ehre Gottes. Drittens, Doppelmoral. Nehmen wir das gerade, was wir hier hatten. Wenn es hier heißt, jetzt legt das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Wenn Eltern von dem Kind erwarten, dass es sich anständig verhält, dass es anständige Worte gebraucht, dass es reine Worte gebraucht, aber selbst zu bösen Worten greift, helfen sie dem Kind zur Bitterkeit. Aber auch wenn Eltern ein Kind vorziehen, dem anderen gegenüber, führt es zur Bitterkeit. Wir sehen das bei Josef mit seinen Brüdern. Der Vater zog den Josef vor mit dem bunten Mantel. Die Zeit erlaubt es uns nicht weiter, das zu intensivieren. Viertens, Selbstsucht. Oder wir könnten es auch anders nennen. Fördere die Selbstsucht des Kindes heißt heute einfach den Selbstwert stärken. Den Selbstwert stärken. Alles dreht sich um das Kind. Und wir denken, wenn wir das Kind immer loben und es wird immer sozusagen, es ist immer im Mittelpunkt und das eigene Kind macht alles toll und ist sowieso das Beste, legen wir die Grundlage für ein verlogenes Kind, dass wenn es nicht bekommt, was es will, immer die Schuld bei anderen findet. Es fordert von dir als Vater einen Ferrari, schenkst du ihm einen Golf, hast du ihm was Böses angetan. Ganz einfach. Aber es liegt eigentlich daran, dass Eltern sich um das Kind drehen, das Kind zum Maßstab machen, das Kind zum Maßstab machen. Auch wenn Eltern das Kind so erheben, dass das Kind merkt, meine Eltern denken, ich bin das beste Kind überhaupt. Wenn das Kind irgendwann in der Situation kommt, wo es nicht mehr der Mittelpunkt ist, wird es anfangen, mit Bitterkeit zu antworten, mit Zorn. Es wird fordern, der Mittelpunkt zu sein. Warum? Weil es gelernt hat bei den Eltern, dass es der Mittelpunkt ist. Es geht um die Ehre Gottes. Eltern müssen dafür sorgen, Eltern haben von Gott den Auftrag dafür zu sorgen, dass die Kinder an ihnen sehen, dass es um die Ehre Gottes geht, für sie und fürs Kind. Fünftens, mit Schuld wahr umzugehen. Mit Schuld wahr umzugehen hat sehr viel damit zu tun, ob ich als Vater die Instanz bin für meine Kinder, was Recht und was Unrecht ist, dass ich die Kinder korrigiere, immer in der Haltung, dass ich bin die Instanz, die sagt, das ist richtig, das ist falsch, statt dass wir anerkennen, dass Gott die Instanz ist, unter der wir als Eltern uns in gleicher Weise unterordnen. Wenn Gott die Instanz ist, dann stehen wir als Eltern oft da und müssen bekennen, dass wir gesündigt haben. Dass die Worte nicht recht waren, dass die Haltung nicht recht war, dass das Urteil falsch war. Und das Erste, was Eltern tun sollten, die dem Herrn Jesus gefallen wollen, ist, über ihre Schuld sprechen und nicht weiter fordern, dass das Kind seine Schuld einsieht. Natürlich geht es darum, dass das Kind die Schuld einsieht, aber wie wichtig ist es, dass erstmal die Eltern hier ein Vorbild sind, indem dass sie mit ihrem Leben bekennen, dass sie vor dem leben, der ihr Herz prüft. Und dass sie ein Anliegen haben, ein Ziel haben, nämlich, dass sie wissen, dass sie ein Ziel haben, und zwar dem zu gefallen, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Dass sie und die Kinder bereit sind, vor dem Gott zu stehen, der kommen wird, um einen neuen Himmel und eine neue Erde aufzurichten. Und hier ändert sich alles. Und das ist der letzte Punkt, den ich hier erwähnen möchte, nämlich und das eng verknüpft mit dem Punkt vorher, nämlich dass Kinder ihre Schuld wahr sein müssen vor Gott. Und warum ist das so entscheidend? Ein Kind, das mit Schuld lebt, weil die Eltern die Instanz sind. Oder ich erkläre es andersrum. Wenn Eltern die Instanz sind für den Gehorsam, bedeutet das, dass Kinder nur gehorchen müssen, wenn die Eltern es sehen oder wenn sie es mitbekommen. Wenn die Eltern es nicht sehen und nicht mitbekommen, dann ist es völlig in Ordnung, dass sie ungehorsam sind. Natürlich ist es nicht in Ordnung, aber das Kind denkt so. Weil die Eltern die Instanz sind, nach denen es handelt. Und die Eltern sind nun mal begrenzt. Das Kind lernt sehr schnell, dass manche Dinge Papa nicht sieht und schon gar nicht ins Herz sieht. Und wenn ich etwas so geschickt tun kann, dass das Eltern es nicht merken, dann passiert ja auch nichts. Also ist auch alles in Ordnung. Wisst aber, was damit passiert? Im Grunde genommen weiß das Kind, es ist nicht in Ordnung und es hat sein eigenes Gewissen übergangen. Die Übertretung des eigenen Gewissens ist eine Grundlage für viel Bitterkeit in den Familien. Warum? Das Kind, das mit dem schlechten Gewissen lebt, das betrifft auch Eltern, die Kinder in ihrer Schuld mit ihrer Schuld lassen, die das Kind einfach ignorieren, weil es sich versündigt hat, oder links liegen lassen und sagen, die Zeit wird's heilen. Sie lassen das Kind mit ihrer Schuld, das Kind mit der Schuld stehen. Die Folge ist, dass das Kind anfängt, um sich selbst zu rechtfertigen, Fehler zu suchen, anzuklagen, bitter zu werden. Das kennen wir als Erwachsene. Lass zu, dass eine Sünde dich bedrängt, dass du mit einem unbereinigten Gewissen leben willst. Du wirst automatisch Fehler bei anderen suchen, um dich selbst zu rechtfertigen. So sind wir als Menschen gestrickt. So, das heißt, was muss ein Kind lernen? Ein Kind muss genau das lernen, was später als Anweisung ist für alle Diener. Diener also waren Sklaven und die Sklaven hatten genau das gleiche Problem. Aber schaut, was Paulus wieder und wieder in diesen Texten sagt. Vers 22, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen und jetzt kommt's, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Kinder und Eltern brauchen genau dieses Ziel. Und Kinder müssen lernen, wahr vor Gott zu werden mit ihrer Schuld. Es geht nicht darum, dass der Gehorsam den Eltern gefällt, sondern es geht darum, dass sie vor Gott aufrichtig sind. Und vor Gott können sie nichts verbergen. Vers 23, tut alles, was ihr tut, von Herzen als dem Herrn und nicht für Menschen. Das eine Mädchen wurde mal gefragt, woher es denn wüsste, dass sie jetzt ein neues Herz hat. Da hat es geantwortet, ich feg nicht mehr unter den Teppich. So, was das bedeutet? Sie hat gesagt, früher, als ich noch nicht errettet war, dann habe ich den Dreck einfach unter den Teppich gefegt, da brauche ich kein Kehrblech holen, da brauche ich keinen extra Besen holen und der Dreck ist weg und die Eltern merken es nicht. Aber als sie verstanden hatte, dass sie vor Gott leben muss und will, als sie das wollte, dann sagte sie, das geht nicht mehr. Die Eltern sind nicht der Maßstab, sondern für den Herrn fege ich jetzt. Darum, weil es für den Herrn fegte, wollte sie es zur Ehre Gottes tun. Und schaut, Vers 24 sagt, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Und auch die Eltern, sowohl Kinder als auch Eltern, dürfen genau diese Prinzipien neu aufrichten. Das gilt natürlich für jeden Arbeiter, für jeden Chef. Aber für jeden Arbeiter, der irgendwie seine Arbeit tut, wie viele Arbeiter denken, wenn der Chef nicht da ist, dürfen die Mäuse auf den Tischen tanzen. Nein, es geht hier um mehr. Es geht um das, was uns wirklich bestimmen darf, nämlich ein Leben vor dem Herrn um dem Herrn zu dienen, da wo er uns hingestellt hat. Und er fügt das dann noch zusammen und sagt, schaut, es geht darum, dem Herrn zu gefallen. Wem das nicht reicht, wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person bei Gott. Gott wird keine Parteiungen dulden. Gott wird nicht parteiisch sein, sondern Gott wird gerecht richten. Fürchte dich. Liebes Gotteskind, liebes Gotteskind, es geht darum, auch als Eltern, können wir so schnell darauf bedacht sein, dass es vor Menschen gut ist und vergessen, dass es um den Herrn geht. Ich hatte einmal, die Kinder waren noch klein, ich habe meine Stimme erhoben, war sehr laut, habe mit irgendeinem Kind geschimpft, ich weiß nicht mehr. Da habe ich mich umgedreht und habe gesehen, dass das Fenster auf ist. Ich stürzte zum Fenster und guckte raus, da ging gerade eine Frau vorbei. Und im nächsten Moment habe ich mich geschämt. Nicht vor der Frau, sondern vor dem Herrn. Dass mir das wichtiger war, ob mich jemand gehört hat, als dass es der Herr gehört hat und es ihm wohlgefällig war. Seht, Gott bringt diese Dinge, damit wir vor ihm ausgerichtet werden. Und ich möchte hier schließen einfach mit den Worten, wenn Paulus hier sagt, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Alle diese Dinge, die ich gerade gezeigt habe, werden uns lehren, dass wir einen Erlöser brauchen. Als Eltern und als Kinder einen mächtigen Erlöser. Und wir brauchen das Licht des Wortes Gottes, das wieder und wieder in unser Leben hineinkommt. Wir brauchen das Licht des Wortes, dass wir uns nicht an das anpassen, was bei uns zeitlich normal ist, was rechts und links normal ist, sondern dass das Wort Gottes unser Denken bestimmt. Dieses Denken macht uns passend für den Himmel. Zweitens, dieses Wort Gottes richtet uns aus, wir von der Vergebung zu leben. Wir sehen mehr, wie groß der Erlöser sein muss. Wir begehren den Erlöser. Wir suchen den Erlöser. Wir beten um den Erlöser. Und es zeigt uns eine nächste wichtige Lektion, nämlich es zeigt uns, dass wir absolut nichts tun können. Wenn ich all diese Regeln einhalte, kann ich mein Kind nicht vor Bitterkeit bewahren. Aber was kann ich? Ich kann zum Thron der Gnade kommen. Ich kann mein Herz vor Gott ausrichten, dass ich nicht bitter werde, sondern für meine Kinder bete mit Danksagung. Beharrlich bete mit Danksagung. Und gleichzeitig, dass ich von ihm erbitte, was ich so dringend brauche. Wie schnell denken wir, wenn alles äußerlich in Ordnung ist, wir können's. Ist das nicht das Gegenteil von dem, was der Herr gesagt hat? Ohne mich könnt ihr nichts tun? Wir können's nicht. Darum hat er uns diese Quelle gegeben. Darum ist er gekommen, damit wir in ihm alles finden, nicht in uns, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Das lehrt uns, nicht nur für uns selbst zu beten, sondern auch für unser ganzes Haus. Es lehrt uns, aufrichtig vor dem Gott zu leben, der unser Herz überprüft. Und es lehrt uns, dankbar zu sein für seinen Tod am Kreuz. Und es lehrt uns, uns zu freuen über die Hoffnung, dass der Tag kommt, wo Sünde nicht mehr die Beziehungen zerstören wird, wo Sünde nicht mehr unser Miteinander prägt, wo endgültig die Sünde und die Kraft der Sünde gebrochen ist und wir frei sind und Liebe vollkommen herrscht. In der Gegenwart des Herrn. Amen. Wir wollen noch stille werden zum Gebet. Herr, du siehst alle Dinge. Alles ist bloß und aufgedeckt vor dir. Und wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass du uns sogar rufst, in deine Gegenwart zu kommen. Und wir kommen mit Schuld, wir kommen mit Nachlässigkeit, wir kommen mit Trägheit, wir kommen mit Gewohnheiten. Wir preisen dich, dass wir kommen dürfen, weil du uns kennst weil du voller Barmherzigkeit einen Thron der Gnade aufgerichtet hast, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden. Darum wollen wir uns abwenden von jeder Selbstrechtfertigung und uns dem zuwenden, der Gnade genug hat. Herr, lass uns wachsen in der Gnade und Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Öffne unsere Augen für das, was du getan hast. Mach unser Herz weit und führe uns hinein in die Herrlichkeit und das Ausmaß deiner Erlösung. Gepriesen sei deine Treue. So segne auch diesen Tag und heilige ihn und schaffe deinem Namen Ehre. Dem aber, der ich ohne Straucheln zu bewahren vermag und vor sein Angesicht tadellos mit Frohlockens hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott sei Ehre, Anbetung und Ruhm und Lob. Amen.